Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency.
Hallo zusammen, willkommen zu unserer Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 5. Und wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt, ist die neueste Episode, ist Episode 7. Wir haben also 7 Folgen von Staffel 5 Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt gesehen und können endlich mal auch eine Folge dazu machen. Wir hatten halt verschiedene andere Verpflichtungen, plus natürlich Festtage dazwischen. Das macht es alles komplizierter, aber jetzt sind wir da. Und jetzt haben wir dafür auch viel zu besprechen. Hat sich ja auch vieles getan im Agents of S.H.I.E.L.D.-Universum.
Oh ja.
Und genau. Und wir werden jetzt mal versuchen, so die Folgen durchzugehen. Schauen mal, wie es rauskommt. Aber als erstes müssen wir mal über das neue Grundprinzip dieser Staffel reden. Also im letzten Cliffhanger von der Staffel 4 haben wir einfach gesehen, Coulson ist im Weltraum. Sie wurden da von merkwürdigen Leuten ja irgendwo weggebracht und jetzt sind sie im Weltraum. Aber dann in den Episode 1 und 2, Orientation, Part 1 und Part 2, wie der Name schon sagt, Orientation, müssen wir uns als Zuschauer und auch die Charakter müssen uns orientieren und lernen dann, was da wirklich jetzt passiert. Und das war ja schon also ein recht großer Wechsel. Ich meine schon auch, also da kam sehr viel zusammen. Wie war dein erster Eindruck an Sophie?
Mein Eindruck war so, Agents of S.H.I.E.L.D. goes dystopia. Und was gerade so vom Setting her sehr ähnlich ist wie andere Sachen, die ich gerade schaue, so halt Kill Choice zum Beispiel, vielleicht kennen das manche, wir haben da auch schon drüber gesprochen, eine Serie, die halt auch eher so in einer dystopischen oder jetzt nicht mega positiven Welt spielt, wo es halt auch sehr krasse Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt, wo quasi starke Armut in diesen ehemaligen Industrie Landschaften stattfindet, also wo quasi Leute, die noch fruchtbare Erde haben, es sehr gut haben. Und ich meine, das ist ja diese Welt quasi noch krasser, weil die Erde einfach komplett zerstört ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht wusste, dass Quake quasi die Welt zerstört hat, wie auch immer, das wissen wir bis jetzt immer noch nicht, dachte ich so, das ist mir gerade zu nah an meinem Job dran. Ich arbeite ja zu Fluchtmigration und der faire Handel. Und das sind halt so Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Demokratie. Wie können wir es schaffen, dass unsere Erde, also unsere Gesellschaft irgendwie weitermachen kann, weil wir unsere Ressourcen ja einfach in einem krass schnellen Tempo aufbrauchen. Und eigentlich ein selbstzerstörerisches Verhalten an den Tag legen, so als Menschheit. Wobei nicht alle Menschen, also das ist ja auch immer das, dass ein kleiner Teil sehr, sehr viel verbraucht. Und deswegen war es am Anfang so, dachte ich, okay, ja, danke. Schöne Zukunftsaussichten so. Aber da wusste ich auch noch nicht, wie weit in der Zukunft das ist. Also ich dachte immer am Anfang, es ist noch weiter, also 70 Jahre im Endeffekt ist gar nicht so viel. Da können wir vielleicht später noch drüber reden. Aber das war so ein bisschen das, wo ich so dachte, das ist mir gerade so ein bisschen zu... So von der Stimmung her war es schwer auszuhalten. Also als ich die ersten 2 Folgen gesehen habe, war ich erstmal echt nicht schlecht gelaunt, sondern so, das war anstrengend so. Aber ich habe diese ersten 7 Folgen geguckt inzwischen bin ich total gehypt. Also weil Agents of S.H.I.E.L.D. einen ja nie irgendwie enttäuscht dabei... Es lässt einen nicht so lange hängen, finde ich immer. Agents of S.H.I.E.L.D., da haben wir schon öfters drüber geredet, macht schnell weiter, es hat schnell Lösungen für Probleme parat. Es ist jetzt auch oft, es hat so diese positive Grundhaltung, die, glaube ich, auch das Team ausmacht. So diese Pack-on-Mentalität. Und dann finde ich immer gefährlich, da möchte ich auch gern drüber reden, ist immer die Frage, packt S.H.I.E.L.D. wirklich das Problem an? Oder rettet es nur sich selbst? Weil das haben wir in der Vergangenheit ja manchmal gesagt, dass irgendwie so gesagt haben, hallo, die Probleme, die ihr gerade löst, habt ihr alle nur selbst gemacht. Das kann man jetzt, wobei, jetzt ist ja schon wieder so ein Quake, ja, anscheinend die Welt zerrissen hat. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Das hätte ich gerne noch eine Auflösung dafür. So, aber das heißt, ab da, also der 3. Staffel, wo es dann endlich mal ein bisschen ins Rollen gekommen ist, war es einfach wieder cool, ihnen allen zuzusehen. Und ja, ich finde, Agents of S.H.I.E.L.D. hält enorm gut das Niveau, was Figuren angeht und was, was einfach so die Geschichte angeht. So, also ja, ich finde sie einfach eine spannend gemachte Serie nach wie vor, lustig, ja, gut inszeniert, würde ich auch sagen. Also so die, es hat Zeit für alles, für die ruhigen Momente, aber auch für die schnelleren Sachen. Wir haben immer, das ist ja auch das Schöne an Agents of S.H.I.E.L.D., wir haben Action-Sachen, wir haben Diplomatie-Sachen, wir haben Beziehungskram, wir haben auch handwerkliche Sachen. So, also es sind immer so diese verschiedenen Sparten und ich finde, das hält es nach wie vor. So, das ist so mein Rundumschlag quasi.
Sehr schön.
Und bei dir?
Genau, ich, ja, also ich fand es extrem spannend herauszufinden, was jetzt wirklich los war. Also die Charakter selber waren ja nachher so ungeduldig, jetzt sag endlich mal klar, was hier, was ist los? Was, und, weil sie hatten ja diesen einen Charakter, der ja so, ah, oh, ja, die Prophezeiung.
Ah, oh, dieser Typ, gewartet. Ja.
Gott. Ja, der recht schnell gestorben ist. Genau. Und deswegen, da war ich dann schon extrem neugierig. Und ich finde es halt sehr interessant, weil ich dachte dann so, also es fühlt sich so typisch comic-mäßig an. Also, was ja logisch ist, es basiert auf Comics, es ist eine Serie aus dem Comic-Universum. Aber halt so, dass jetzt das Team geht jetzt in den Weltraum und Time Travel und jetzt kommen noch neue Aliens dazu und Prophezeiung und die, da, ihres, das Team ist das eine, das jetzt alles retten kann und so weiter. Es erinnert mich auch ein bisschen an die Serie Heroes. Mhm. Wo nicht direkt eine Comic-Adaption ist, aber natürlich sehr stark von Comics inspiriert ist. Und so, da sieht man, dass sich so bestimmte Muster halt wiederholen. Da ging es dann auch irgendwie in der dritten Staffel auch darum, ah, jetzt ist die ganze Erde bedroht, dass sie, also jetzt müssen sie die ganze Erde retten, weil die wird nach von irgendjemand sonst auseinandergerissen oder zerstört. Und in der ersten Staffel ging es zuerst nur mal eine Stadt zu retten oder so. Das ist dann immer so eine Steigerung zu sehen ist. Und aber eben bei Agents of S.H.I.E.L.D. finde ich halt schön, dass der Humor immer dabei bleibt, weil so wie der Mac immer reagiert hat, er hat da ja dann immer sehr ironisch, sarkastische Bemerkungen gemacht. Vielleicht auch ein bisschen, weil er das, was er gerade erlebt hat in der Framework und so, eigentlich ist er noch recht traumatisiert, aber sie haben es jetzt hier so gemacht, dass er jetzt einfach so, oh, kein Bock mehr auf irgendwas, also jetzt ist einfach genug.
Wobei ich aber gut es fand, ist zum, dass sie ja? zeigen, dass das Framework seine Auswirkungen hat und da er damit immer noch sehr zu kämpfen hat.
Ja, eben ist es nicht ganz weg. Und es wird auch thematisiert und so und kommt wieder vor. Zum Beispiel auch, dass er Spanisch jetzt auf einmal viel besser kann, ja. Weil es halt dort im Framework mit seiner deswegen. Tochter geübt hat. Mhm. Ja, also er sagt so, glaube kurz, dass es in der Schule wegen der Tochter war. Ja. So, dass das auch bei Fitz, später sehen wir auch, dass Fitz ja auch die Sachen gelernt hat, sondern diese Rolle zu spielen und kämpfen und so weiter. Also das, weil da hatte ich ein bisschen die Sorge, dass all das Zeug aus der Framework, aus der vorherigen Storyline, jetzt wie, okay, jetzt haben wir so viel anderes, jetzt können wir über das nicht mehr reden. Ich meine, es ist wirklich immer noch extrem viel los, wo sie jetzt gerade sofort lösen müssen, aber es hat noch so diese einzelnen Momente, da weiß man wieder, ah ja, die hatten ja noch diese Krise vorher, wo doch sehr viel Einfluss auf die Charakter hatte. Also das machen sie, finde ich eigentlich sehr gut und eben, nochmals als ganz zum allgemeinen Eindruck, dass der Humor blieb nicht zurück. Sie hatten immer wieder solche gute Momente, oder wo sie auch zusammen dann gegen diesen Monster so ganz langsam durch den Korridor liefen und so Sachen. Also das lockert es natürlich auf, weil sonst, wenn es einfach so voll auf Ernst wäre und so, weil es ist ja auch ein bisschen absurd alles. Ich mein, aber ja, die erste Szene mit dem Alien. Mit der Musik und wie der so im Alltag und so, das fand ich super. Ja, das war so speziell.
Ich bin auch, also ich glaube,
ist ein super Beispiel.
Also ich gucke ja eh nicht so gerne Serien, die nicht auch lustig sind. Aber Agents of S.H.I.E.L.D., das wird nicht funktionieren, weil ich, also anscheinend fällt mir nicht so ein zu sagen, aber ich finde auch den Humor sehr essentiell. Okay. Und was hast du noch allgemein zu sagen?
Allgemein, also der Rest verteilt sich jetzt über die... Also ich meine, es ist irgendwie... Ja, über die Folgen. Ja, es kommt dann bei den Besprechungen. Aber das ist so meine Grundidee, es war sehr interessant, aber auch ein bisschen... also auf Englisch sagt man ja mal silly. Ich sag mal, ein bisschen blöd, komisch oder lächerlich. Also das hört sich wieder zu stark an. Aber es ist halt eine Comic-Geschichte in dem Sinne. Aliens und Time Travel, aber dann eben irgendwie so technische Tricks, dass eben dass zum Beispiel alle Englisch reden und dass das alle, und dass genau dieses eine Team, die haben die Prophezeiung und es ist halt alles sehr klassisch und so. Also ist jetzt nicht weltbewegende neue Ideen dabei, aber das heißt ja nicht, dass das
genau,
nicht
also gut umgesetzt werden kann. So ging es mir auch, dass ich das Gefühl hatte, es sind sehr viele klassische Elemente aus Science Fiction, aber da komme ich später noch zu, auch aus Liebesfilmen. So. Also so wie ein super Mix aus klassischen Elementen, die andere Serien zum Beispiel schon wie innovativer gemacht haben. Aber Agents of S.H.I.E.L.D. hat es drauf mit einem sehr sympathischen Cast und spannender Erzählweise und nicht zu schwer, also nicht zu bedrückend, diese Sachen zu erzählen, habe ich wieder das Gefühl. Also es ist so ein schöner Mix. Eben, ich meine, wie du gesagt hast, wir sind jetzt seit Anfang Agents of S.H.I.E.L.D., haben wir schon so viele unterschiedliche Settings durchgemacht. Und so, und das ist, und jetzt sind wir halt im Weltall und in der Dystopie ein bisschen angelangt. Und das ist halt, und ich glaube, es wäre auch nicht gut, wenn Agents of S.H.I.E.L.D. sich jetzt also zu ernst nehmen würde als Serie. Ich höre dich gerade nicht mehr.
Genau. Gut, Entschuldigung.
Hast du eine Migräne oder habe ich dich nicht mehr gehört?
Bei mir ist nur die Verbindung. Ja, die Verbindung ist jetzt gerade ein bisschen runtergegangen, aber ich glaube, jetzt ist wieder gut. Entschuldigung. Okay.
Aber hast du noch was gesagt?
Genau, jetzt geht's.
Hast du noch was gesagt?
Nein, ich habe darauf gewartet.
Technische Probleme. Gut.
Ja.
Sollen wir nochmal
erzählen? Nein, aber jetzt ist gut für mich.
Nein, wir nicht
ja.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Folge. Wir gehen Folge für Folge durch und schauen ein bisschen, was uns aufgefallen ist. Und
genau,
ich
ja.
So. Wollte auch auf die Folge oder dieses Setting mit dem Alien oder warte, es ist ein Zeitelement oder sowas. Wie nennt es sich selbst? Also auf jeden Fall
irgendwie ich dachte, also eine spezielle Alien-Form.
Ja. Also auf jeden Fall ein bisschen wie der Doktor, oder? Ich kenne Doctor Who nicht gut.
Aber ja.
Also ist ein bisschen
so ein sentient Being, ja. Also es ist ein bisschen kompliziert. Es ist nicht einfach so ein körperlicher Alien, sondern noch eine Weiterentwicklung. Genau. Ja,
aber wir wissen alle, was wir meinen. Die erste Folge, die hat mich total an die Undercover-Folge von Simmons erinnert, als sie damals bei Hydra war, dass sie quasi wie diese Undercover Situation wie einen anderen Stil gewählt haben. Also wir hatten jetzt ein Poplied, was wir sonst nicht so haben bei Agents of S.H.I.E.L.D. und halt ein anderer Stil von der Cinematografie, vom Bild her. Also da müsstest du, das wollte ich dich fragen. Ich hatte das Gefühl, sie haben auch wie eine andere Art zu drehen ausgewählt. Und bei Simmons war es, glaube ich, so ein Poplied und ich fand vom Stil her, wie es inszeniert war, war es ein bisschen wie eine Rom-Com. Also so diese junge Frau, die sich so die Kleider aussucht und joggen geht und dann geht sie zur Arbeit und so. Und hier fand ich, war auch wieder so ein anderes Stil gewählt, zum Beispiel wie, es tut mir ein bisschen leid, auf den Film jetzt gerade hinzuweisen, aber es war ein bisschen wie ein Film über so einen Typen, wie American Beauty. Also so wie so, man schaut so in das Leben von, also so ein bisschen steril alles, in das Leben so ein Mann rein, so. Oder wie Stranger Than Fiction, also dass die wie für diese Art Folgen dann teilweise so für die paar Szenen wie einen anderen Filmstil benutzen. Und das fand ich ganz interessant.
Ja, sicher auch zum uns als Zuschauer durcheinander zu bringen, wenn man so das Gefühl hat, habe ich jetzt die richtige Sendung eingeschaltet und so.
Genau.
Das hat dann diesen Effekt, ja. Und einem so aus der Situation herauszureißen, eben dabei Simmons, dass sie dann eben bei Hydra dann reingeht und so, das zuerst als so normal, schön, eben Rom-Com-mäßig. Ja, das sind natürlich so Tricks, zum den Zuschauer irgendwie auch die Spannung aufzubauen, so, hey, was passiert jetzt, was soll das sein, wieso sehen wir das jetzt so genau? Jetzt aber in dieser... Ja, sag du zuerst.
Es ist auch ein guter Start für eine Staffel, weil es direkt einfach was Neues ist, so.
Ja, stimmt. Also ich fand auch einfach das mit der Musik, die war auch irgendwie untypisch. Es ist genau. ein spezielles Lied.
Ja.
Ist ja nicht so ein typisches Poplied, sondern hat, weil es ja doch um ein Alien geht, finde ich, passt es aber.
Also ich fand, es war, ich kann jetzt nicht mehr Beispiele als eben American Beauty oder Stranger Than Fiction bringen, aber also ich hatte das Gefühl, es ist eine ganz spezifische Art Film, wo die auch oft so anfängt, dass man quasi mit einer Figur in einem Film aufsteht und erstmal deren so Abläufen folgt. Und diese Art muss, also ich hatte das Gefühl, dass sowohl von der Musik, als auch vom Bild her, als auch vom Schnitt her und so das kopiert hat. Ja, und ich freue mich ehrlich gesagt, dass sicher, dann der Typ nicht irgendwie so ein komischer Agent ist, wie, also weißt du, so in Matrix ist ja dieser, wie heißt der? Der dann...
Mr. Smith.
Genau. Und der ist ja eine negative Figur und an den hat er mich auch ein bisschen erinnert, aber ich finde schön, dass er hier quasi wie eine neutrale oder positive Figur ist.
So. Ja, nachher wird es dann klar, ja.
Genau.
Am Anfang weiß man noch nicht, dass der es eigentlich gut meint.
Ja.
Aber
also ich denke, ich kann mir vorstellen, dass er es gar nicht meint, sondern halt je nachdem, was er für eine Aufgabe gerade hat, denke ich mal.
Ja.
Ich weiß nicht.
Er fühlt sich einfach verpflichtet, diese Prophezeiung da mitzuhelfen, irgendwie sowas, ja. Oder Menschen.
Und was hast du dann von dem Szenario in der Zukunft gehalten? Also, oder sagen wir es so, eigentlich will ich was selbst sagen, von daher sag ich es doch einfach. Weil dann springen wir in Level 3, da wo die Roaches sind, in den, es heißt der Leuchtturm, ja, genau. Gell? Die, da wo die Leute jetzt leben, in den 70 Jahren. In
Lighthouse, genau, ja.
Okay, Lighthouse. Ja. Und dann ist es so, sieht man da direkt zwei neue Typen, ja, zwei neue weiße Männer. Und ich dachte so, oh, Agents of S.H.I.E.L.D., zwei neue Figuren, direkt zwei neue weiße Typen. Ihr könntet es doch eigentlich besser wissen. Und dann dachte ich so, die sterben eh gleich.
Ja.
Und dann dachte ich so,
genau,
und voilà, eins stirbt und der andere wird ausgenockt. Und dann dachte ich so, ja klar, sie führen zwei neue weiße Typen ein und Agents of S.H.I.E.L.D. weiß es besser, sie bringen direkt mal einen um und der andere, ja dann später auch, das wusste ich dann noch nicht. Aber so dieses Agents of S.H.I.E.L.D. enttäuscht mich einfach nicht, was das angeht, so die Verteilung an, halt an Diversity. Also es behält es, glaube ich, einigermaßen gut bei. Wenn jetzt da der Typ, oh Gott, Cree? Nein.
Deke,
der Einzige ist, der überlebt. Naja, weil die Frau ist ja auch schon wieder weg, aber...
ja, leider.
Aber wir haben den Jugendlichen bekommen, der ist auch ein POC und von daher Agents of S.H.I.E.L.D. ist einfach nach wie vor top, was das angeht. So, und das war so mein Gedanke zu diesen beiden weißen Typen.
Die waren da nicht wichtig. Also genau, sind schon vergessen.
Und was ich auch ein bisschen witzig fand, war, ich weiß nicht mehr, wann dieser Satz gesagt wird, aber... That makes sense. The one thing we haven't done yet. Und ich dachte so, ich glaube, es war ein Kommentar. Und ich dachte, es ist aber wie von der Serie ein Kommentar dazu, dass sie jetzt im Weltall sind, weil das das Einzige ist, was sie quasi noch nicht gemacht haben. So.
Ja, stimmt. Ja, nein. Funktioniert, ja.
Ja. Und, genau.
Oh. Was ich noch interessant finde.
Ja?
Ja, nur ich habe dann... Irgendjemand hat dann im Internet bei Kommentaren geschrieben, ja, das ist wohl, damit sie bei Avengers Infinity War nicht auf der Erde sind. Dass vielleicht die Schreiber von der Serie wussten, okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, im nächsten Avengers-Film passiert irgendwie extrem viel kompliziertes Zeug. Und wie wollen wir erklären, dass Agents of S.H.I.E.L.D. ja trotzdem irgendwie aktiv ist und so weiter. Dass es vielleicht auch deswegen motiviert ist, dass dieser extreme irgendwie Hard Reset, also eben Zeit und Raum ist jetzt wo ganz anders, spielt sich überall, also dann sind sie nicht davon, müssen sie sich nicht damit beschäftigen, dass jetzt irgendwie die Avengers wieder die Welt retten müssen. Finde ich, das ist einfach so als Background Information, das ist jetzt nicht offiziell, aber dass das vielleicht ein Grund sein kann, finde ich immer auch interessant, dass dann die Schreiber so eine kreative Lösung finden müssen, um solche Situationen aus dem Weg zu gehen. Nicht, dass du sagst, ja, wo waren dann die Agents of S.H.I.E.L.D. als Thanos irgendwie die Welt bedroht und so weiter.
Ich kann mich mir auch vorstellen, dass sie da immer noch drauf achten, obwohl ich einfach nach wie vor finde, also, dass sie eigentlich wirklich, ich habe wie die Hoffnung aufgegeben, dass da irgendwie drauf geachtet wird.
Ja, das ist ja gleich vorbei, ja. jetzt, besonders jetzt können sie es eh nicht machen. Also kommt drauf an, was in der zweiten Hälfte von der Staffel noch passiert. Vielleicht geht es dann auf einmal doch um Infinity War. Mhm. Das kann noch passieren. Ich meine, der Film kommt doch erst in ein paar Monaten in die Kinos. Ja, aber ja, das wird nicht mehr so verbunden. Das können wir nicht vergessen.
Wir hatten technische Probleme im ersten Teil. Das heißt, ab jetzt wird es deutlich lauter. Also vielleicht wollt ihr es etwas runterschalten. Aber vielleicht ist es jetzt auch genau richtig. Was mir auch sehr gut gefallen hat in der ersten Folge, war eine Bemerkung von Mac. Und zwar, glaube ich, geht es darum, ob sie sich trennen oder nicht. Und wegen den Roaches, also ob sie gefressen werden oder so. Und dann sagt ja Mac so, because we all know who the first one will be.
Mhm.
Und also er keinen Bock hat, quasi, dass sie sich trennen. Dass er, und dann dachte ich so, ja, der schwarze Mann, nämlich er. Weil, und dann dachte ich so, das ist quasi, also fand ich cool, dass Agents of S.H.I.E.L.D. diese Filmmeta macht. Weil ja quasi eigentlich die schwarzen Leute eigentlich immer die ersten sind, die quasi umgebracht werden. Supernatural ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Die schwarzen Leute sterben eigentlich immer.
Oh,
und das ist ja eines von den großen Problemen. Was denn?
Ja, nein, ist gut. Ja, hast kommentiert.
Achso. Und genau, das fand ich ganz cool, dass sie das quasi da so eingeschoben haben. Weil anders macht seine Bemerkung keinen Sinn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
ja.
Dafür ein Hinweis war, weil dafür ist Agents of S.H.I.E.L.D. ja nicht recht sensibel
immer. Und sie reden auch über Horrorfilme. Ich glaube, in dem Kontext ist dann
eh klar. Ah ja, das war's. Okay, ja, eben, Horrorfilm. Und dann we all know who the first one will be. Er als schwarzer Mann. Genau. Und dann wollte ich dich fragen, sehen die Roaches aus, die Schaben aus wie das Alien aus Alien?
Mm.
Ein bisschen mit dem Kopf.
Ich
habe das nie gesehen.
Nein, also das Alien ist schon sehr, sehr schwarz. Viel riepiger. Ich habe jetzt das Alien in Agents of S.H.I.E.L.D. sehr klassisch, also 0815 monstermäßig erkennen. Das Alien aus der Alien-Franchise ist, also Xenomorph, sagen wir mal, der ist schon sehr viel ikonischer. Aber es geht alles in diese Richtung, stimmt schon, ja. Aber ich habe jetzt diese Verbindung nicht so schnell gemacht, weil halt, es gibt doch schon so viele Science-Fiction-Sachen. Und ich glaube, Stranger Things kommt mir jetzt eher in Sinn. Gerade besonders in der neuesten Folge sieht man es ja nochmals, dass sie ihren Kopf so wie so Tentakelmund so, sich so öffnet in der Mitte. Das ist bei Stranger Things hat's auch Wesen, die so funktionieren und dort auch in der neuesten Staffel. Ich hätte jetzt eher Stranger Things als Verbindung gemacht, aber das ist auch wieder inspiriert von 80er-Horrorfilmen. Also es ist alles verbunden, das stimmt.
Das wusste ich einfach noch, wollte ich dich fragen.
Ja, ja.
Und was ich sehr gut fand, war, dass quasi Wasser in der ersten Folge auch, es ist jetzt auch wieder länger her, da geht es ja auch darum, wie sie Wasser bekommen können oder dass es umgewandelt werden muss und wie kostbar es ist. Und dann dachte ich einfach, ja, das ist das große Thema der Zukunft. Es ist, glaube ich, wirklich keine Plattitüde zu sagen, oder schon jetzt werden ja die Kriege um Wasser geführt oder auch, ja, also auch einfach so ein deprimierendes Zukunftsthema und so. Und ich finde es, Agents of S.H.I.E.L.D. hat schon gut drauf mit seinen Bösewichten. Also ich finde sowohl personell, möchte ich später noch drüber reden, also über die beiden blauen Leute, aber auch quasi, als dann in der ersten Folge man diese zerstörte Welt sieht, dachte ich also, oh, das ist wirklich scary und unangenehm. Also, es macht wirklich Angst. Also ich fand, es war wieder so, war echt gut gemacht. Also ich finde, bei allem eben, du sagst silly, und bei allem, dass Agents of S.H.I.E.L.D. manchmal auch so ist, dass man so denkt, ach ja, genau, ist es halt trotzdem, schafft es, schon Sachen zu bringen, vor denen man echt Angst haben kann, oder?
Ja, 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 brutal so. Und einem doch immer an die ernsten Probleme erinnert, ja, das stimmt.
Und was mir gefallen hat, war, dass jetzt halt Mac und Jojo halt oft auch auf Spanisch reden, und das finde ich, ich habe so geschrieben, der Sprachgebrauch ist nicht so monokulturell bei Agents of S.H.I.E.L.D. oder wie bei anderen US-Serien. Und das finde ich schon noch wichtig für eine Serie über eine globale oder universelle, gerade sogar, Organisation. Ich meine, ein bisschen ist das wieder ad absurdum geführt, dadurch, dass auf diesem Leuchtturm alle Englisch reden. Aber immerhin hören wir in dieser Serie öfters wirklich Spanisch. So. Und das finde ich eigentlich ganz cool, also, dass sie das auch machen.
Ja, genau, das ist ja auch sozusagen Leute im Team sind, die nicht einfach Amerikaner immer sind, genau, dass da auch mal eine Mischung reinkommt.
Ja, oder halt nicht, genau, nur
Ja,
Anglophon
genau.
und so. Und was mir auch gefallen hat, war dann irgendwann sagt jemand, ich weiß nicht, ob Mac das zu Coulson sagt, Find out where the hell and what the hell, Sir. Oder Daisy sagt das, ich weiß auch nicht. Also Punkt, Punkt, Punkt,
Ja.
Sir. Und dann dachte ich wieder, ach ja, die kollegiale Hierarchie bei Agents of S.H.I.E.L.D. Da haben wir schon öfters drüber.
Stimmt, dass sie das immer noch befolgen.
Genau,
Ja.
ja, dass sie halt zum einen ja eigentlich sehr kollegial funktionieren als Team und manchmal dann wieder so, ah ja, eigentlich haben wir eine Hierarchie. Und da haben wir schon öfters drüber geredet, dass irgendwie wir das Gefühl hatten, dass mit Coulson als neuem Director er auch ein bisschen flacher gearbeitet hat, so mit flacheren Hierarchien. Und das fand ich hier eigentlich wieder ganz schön, weil dieses Sir, so von wegen, ah ja, doch, so. Ja, find out where the hell and what the hell. So.
Okay. Ich kann jetzt gerade zu dieser Folge nicht mehr viel sagen, der Rest kommt eh in den späteren. Ja.
Genau, ich bin auch durch. Ich glaube, zur zweiten Folge habe ich persönlich auch gar nicht so viel. Also ich habe meine Notizen jetzt gerade verlegt. Aber apropos, weil wir es ja gerade auch vom Sprachengebrauch haben und vorhin auch von Mac als schwarzem Mann, war dann auch einer meiner ersten Gedanken, und wir haben eine Woman of Color. Und das fand ich cool. Also ich würde Tess auf jeden Fall als Woman, also auf jeden Fall nicht, aber ich sehe sie als Woman of Color. Und das fand ich einfach gut. So, dass das jetzt quasi mit Deke dann wenigstens noch sie wieder
Ja.
auftaucht.
Ja, ich habe
Ja.
auch dieser Deke war ja, es ist ja schon immer wieder vorgekommen, aber so viel Zeit verbringen wir doch nicht mit ihm. Irgendwie, also die Serie geht dann doch immer wieder zurück aufs Kernteam. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie unbedingt neue Charakter da rein pushen wollen, sondern einfach halt.
Ja.
Durch die Umstände muss es natürlich noch andere Charakter haben. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Deke da jetzt ist so, das ist gar nicht, dass der dann weiterhin eine größere Rolle
Ja.
spielen wird. Aber wir sehen es. Aber wegen Tess, was dann hat man
Ja, ich
eben.
hatte schon leichte Love
Ja, ein bisschen,
Interest
ja, hatte ich
Vibes
auch.
für Quake.
Ja, für
Er ist
Daisy.
auch vom Typ her wieder so ähnlich, also so vom Aussehen her ist er so ähnlich wie
Ja, gut. Ja.
Lincoln. Danke, ich wollte Logan sagen, oder Lucy, das ist falsch. Ja, aber das wissen wir. Müssen wir einfach abwarten,
Ja.
gell? Aber wenn wir schon bei Tess sind, also ich fand sie einen schönen Charakter. Also so irgendwie jetzt ohne, dass ich sagen könnte, was so ihre krassen Eigenschaften sind, finde ich trotzdem ihre krassen Eigenschaften. Ich meine, so was speziell sie ausmacht, fand ich trotzdem sie sehr greifbar als individuelle Figur. Ich fand es jetzt nur sehr schade, also so ihr Tod ist irgendwie so. Hä? Also ich dachte erst so, wie, sie ist jetzt tot. Ich dachte sogar noch, vielleicht ist sie gar nicht umgebracht worden, sondern wir denken es nur. Aber dann haben die anderen auch gesagt, ja, sie ist jetzt gestorben. Und das fand ich schon so ein bisschen krass, dass, also das ist offstage
Ja,
passiert,
ja.
oder? Also nicht gezeigt worden.
Ja, wir haben gesehen, wie sie mit so einem Cree geredet hat und nachher war sie da
Ja.
öffentlich also, ja, ausgestellt. Ja. Ja, da haben sie
Ja.
sich dann nicht mehr weiter damit in Detail befassen wollen. Ja. Ist vielleicht auch vielleicht besser so, das kommt darauf an, wie sie es umgesetzt hätten. Aber es war nicht so ein schöner Abgang für diesen Charakter, ja.
Genau, also das fand ich irgendwie schade. Aber also was gut ist, ist, dass wenigstens der Flint
Flint, ja.
quasi, also das macht Agents hier jetzt, also dass sie nicht einfach gestorben ist und tschö, vorbei, sondern dass sie quasi, ja, aber ich fand es einfach doof. ein bisschen schade. Naja, dann gehe ich weiter zu einem Punkt, den ich schon in Folge 2 gedacht habe und jetzt in der letzten Folge auch wieder bestätigt wurde. Inzwischen würde ich nämlich sagen, es geht mir um Fitz und Simmons und ihre Liebe. So, und ich habe wie das Gefühl, dass inzwischen deren, ich nenne es jetzt wirklich mal Liebe, dass deren Liebes nicht mal Liebesbeziehung, sondern ihre Liebe ist quasi wie gerade eine der Rahmenhandlungen für diese Serie. Also wie diese Liebe durch Raum und Zeit gibt der Serie zum Teil Struktur.
Ja.
Also, und das macht ja auch Fitz, indem er wie sagt, ja, sie wurden jetzt von mir weggenommen, weil ich nicht gut für sie bin. Also quasi alles, was passiert, wird wie in diesen, nicht komplett, aber wird wie bis zu einem gewissen Grad in diesem Rahmen von der Liebe zwischen ihnen beiden gelesen. Also es ist quasi immer, ah, da wurden sie auseinandergerissen, da sind sie wieder zusammen, da wurden sie wieder auseinandergerissen und so. Und das fand ich einfach noch interessant, dass die Serie das strukturell macht, also dass sie diese Liebesgeschichte quasi wie als einer der Rahmen nimmt, der Kontexte, in denen jetzt quasi wie die Serienhandlung sich vollzieht.
Ja, ja, so. Ich verstehe, ja.
Genau.
Aber es ist dann auch immer so der Konflikt, ist dann immer wieder, wie finden sie wieder zusammen? Wie kriegt man die zwei wieder zusammen?
Genau. Das ist ja auch Fitz, das Erste, was er sagt, als er dann in dieser Rewind-Folge wieder aufwacht, wieder da ist, ist Gemma.
Ja.
So. Genau, aber da können wir nachher drüber reden. Aber da war es so das erste Mal, dass ich dachte, ah, das ist wie, das gibt enorm Struktur. Und dann habe ich hier stehen, er sollte B sein. Ich nehme mal an, ich meine Deke. Ich glaube, ich hatte auch irgendwen, bei dem ich dachte, aber ich habe keine Ahnung mehr, mit welchem Mann das war. Aber ich dachte, das wäre doch mal was. Wenn er schon ein weißer Typ ist, dann könnte er doch wenigstens bisexuell sein. So.
Ja, jetzt würden wir überlegen, ob es Szene gab, die das irgendwie, ja. Ja, sie waren ein bisschen sehr beschäftigt mit Abhauen und Verstecken. Ja.
Aber ich glaube, er hat, ich weiß wieder, mit dem Bösewicht.
Ah.
Mit dem fand ich, hatte er so eine gewisse interessante Spannung. Also die sind sich auch immer so, 5 Zentimeter war noch Platz zwischen deren Gesichtern, glaube ich. Oder sie haben sich immer so angeguckt, so. Und dann eigentlich so,
Okay.
Ja. Nur ein bisschen. Aber ein bisschen. So dachte ich so, ja. Naja, Deke muss ich mir noch Sympathie erarbeiten.
Ja, aber jetzt, also in der neuesten Folge sind ja eh alle so, oh nein, nicht der, oh nee, du hast uns betrogen. Also die Leute sind eh negativ
das
eingestellt.
Das ist echt wieder wie bei Lincoln.
Ja, also hier ist es aber noch viel krasser. Ja.
Oder bei... Nein, bei Hunter, nicht bei Lincoln, sorry. Bei Hunter war ja auch, ich meine, ich mag Hunter, aber da haben wir auch schon drüber geredet, dass quasi wie Hunters Art und Weise dadurch aushaltbar gemacht wird, dass die anderen ihm auch immer wieder sagen, boah, Hunter. Mhm. So, oder? Oder ich verwechsel es nochmal, aber wir hatten mal eine Figur, bei der das so war. Ich glaube, es war Hunter. Wo einfach die anderen, also Agents of S.H.I.E.L.D. wie so ein Typen, also bei New Girl gibt es den Douchebag-Char, also quasi so Typen, die irgendwie so nervig, also immer so leicht am Nervigen sind, wurden dann aber vom Team auch entsprechend behandelt und dann konnte man das besser aushalten.
Ja, genau, das hilft dann, ja.
Das war's von mir zur zweiten Folge.
Ja.
Ich habe noch geschrieben, ich fand es brutaler als früher und ich mag es nicht unbedingt, aber so ist es jetzt halt.
Ja, da haben sie, in der ersten Staffel waren sie sozusagen noch familienfreundlicher, ja. Aber sobald dann Hydra im Spiel war, ja, es ist immer eine komische Balance, die sie da versuchen einzuhalten.
Wir hatten es ja auch letzte Staffel davon, dass die Sendezeit geändert hat.
Oder schon genau, wo wir die erste Szene war, dass man Daisy beim Anziehen in Detail sah. Ja, das war doch ganz krass. Und dann das alles mit dem Ghost Rider, da haben sie die Sendezeit ausgenutzt. Ist jetzt, da weiß ich jetzt nicht ganz, ob das immer noch die gleiche Sendezeit ist, aber höchstwahrscheinlich schon, weil in der neuesten Folge gab es auch recht krasse blutige Zähne, dann würde es wohl eher passen, ja. Dann muss es wegen dem sein. Naja, das hat einen Einfluss, ja.
Und da fand ich halt schon, also eben gerade in der letzten Folge, dieser eine Mord, ob der nötig war.
Ja, so unnötig. Also so, ich weiß wirklich, ja. Das mit dem, diesen Dino, der einfach die Früchte, da, also vollkommen unnötig. Ja.
Und eben, ich finde, es ist eh schon ein schlimmes Szenario und ein brutales Szenario in und für sich. Also das mit diesem, wo die Leute sich dann gegenseitig umbringen, das ist eh schon brutal. Und das hat aber für mich wie einen gewissen einen erzählerischen Rechtfertigung ein bisschen. Aber eben sowas ist dann einfach unnötig. Und ein paar andere Sachen waren da auch so, dass ich so dachte, ja, komm. Oh.
Ja.
Naja.
Ja, das ist...
Auch die Waffe. Ja, also diese Waffe mit den beiden Kugeln, das ist eine der schlimmsten Waffen, die mir einem einfallen können. Was ich mich gefragt habe, das ist, gehört ein bisschen in die Stöckelschuh-Kategorie. Die Frauen, habe ich immer das Gefühl, wenn sie sich wohlfühlen und selbst bestimmen können, dann haben sie offene Haare.
Ah ja.
Und wenn nicht, also und wo dann Gemma aber auch gefangen genommen wird, da hat sie dann immer geschlossene. Ich müsste jetzt mal gucken, wie es in der neuesten Folge ist, ob sie sie dann offen hat. Aber ich wüsste einfach gerne von diesen Figuren, warum sie immer offene Haare haben. Ich finde das super unpraktisch. Ja. Also ich meine, ich habe inzwischen keinen Lamm, aber was denkst du dazu?
Also ich kann schon sagen, Gemma hat die Haare dann immer noch geschlossen, also zusammengebunden meine ich, jetzt in der neuesten Folge. Ja, Daisy hat sie ja immer offen und auch May. Genau, ich glaube, das ist mehr einfach so eine ästhetische Kostüm-Make-up-Entscheidung. Das, ich glaube, wir haben Daisy jetzt einmal auf der in den vorigen Staffeln in der Basis, wenn sie trainiert hat, hatte sie, glaube ich, manchmal die Haare zusammen. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Mhm. Ob sie das nur machen, wenn sie wirklich in so einer Training, Jogginghose, Training-Montur, dass sie, dann achten sie darauf, aber so im normalen Kampf wird es immer. Nee, ist schöner, wenn sie die Haare offen. Ich glaube, da bin ich jetzt vielleicht eher ein bisschen pessimistisch, dass es einfach, es sieht besser aus. Punkt.
Ja, schon, ja, oder? Ja. Und ich finde das, also ich meine, das finde ich schon nervig und dann, ja, und dann ist mir einfach so aufgefallen, dass irgendwie jetzt, wenn sie jeweils gefangen waren, dann hatten sie dann aber irgendwie die Haare nach hinten oder zusammen und da dachte ich so.
Ja, so einen strengen
Look. Das kann jetzt eben nur rein interpretieren.
Ja, ja.
Ja, irgendwie.
Weiß jetzt nicht, ob das die Macher so bewusst, ich glaube nicht. Es wird einfach so ein Look, den sie...
Denke ich auch nicht. Aber auch wenn es nicht bewusst ist, gucke ich mal, ob das ein Muster ist, das sich durchzieht. Weil teilweise, also ich meine, mit Haaren wird ja schon viel assoziiert und ja, also bei May dachte ich noch so, bei der ist es wahrscheinlich egal, ob sie offene oder geschlossene Haare hat, die kämpft wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt mit Blick, also mit Sicht. Auf Sicht. Aber Haare kann es auch super gut greifen und daran ziehen.
In der Realität ist ein Problem, also, ja. Also.
Ja. Ja. Was ich auch schön fand, ist, ich habe auch wieder mal, ich finde, die paar Folgen haben auch sehr schön was zu Männlichkeit in Agents of S.H.I.E.L.D. wieder geliefert. Echt, ich finde sehr schöne Sachen und auch, das eine war zum Beispiel auch, Mac, is it time to panic yet? Fragt er dann so. Und das fand ich so schön, dass sie das quasi diesem Mann gegeben haben und auch diesem, da komme ich auch gleich noch dazu, diesen Beast of a Man. Genau, und das fand ich halt schön, weil quasi er der ist, der fragt, schon Zeit, panisch zu werden und er ja auch der ist, der sich dann manchmal so Sorgen macht und so. Genau, und dann, und dabei wissen wir ja nicht eben alle, dass das Mac ja eben, ich meine, er sieht, er ist mega krass gebaut so, oder krass, das ist gerade mein Lieblingswort anscheinend, er ist ja wirklich ein Schrank, und wir wissen ja aber alle, dass er eine der eher so eben auch relativ vorsichtig ist, oder eher sanfteren Figuren, ja, genau. Und dann fand ich das wieder echt einen guten Erzählstrang mit dem, dass halt dieser Typ, der da diese Fabrik leitet quasi, ihn einfach auf sein Aussehen reduziert und eben dann so sagt, have you looked in the mirror? You're a beast. Go be one. Und das war so schlimm, weil er ja gerade eben nicht dazu, also weil er eben gerade so drunter gelitten hat. Nee, ich glaube, ich verwechsel gerade was. Ich will auf was anderes... Das sagt der Mann zu ihm, nachdem wir eine Szene gesehen haben, in der Mac der Einzige war, der ein Problem damit hatte, dass dieser Typ umgebracht wurde.
Ja, genau.
Also sie bringen ja seinen Handlanger um und Mac ist der, der sagt, nein, ich will es nicht, ich will niemand, ich will nicht, dass wir den umbringen. Und alle anderen, quasi harmloseren Leute, Phil Coulson und Jojo und May sowieso, aber egal, also so, haben das ja einfach mitgemacht oder auch als Phil gecheckt hat, worauf es hinausläuft, hat er ja geholfen, dass das passiert.
Ja.
So. Also, wo sie und Mac war das nicht, aber er ist genau, aber er ist dann der quasi das Biest ist und andere Leute verprügeln soll.
Ja.
Und das fand ich sehr clever, wieder oder sehr schön von der Serie, dass sie das dass sie das quasi da so hinterfragen mit Mac, dass nur weil er so aussieht, heißt es nicht, dass er so ist. Und gleichzeitig fand ich dann aber das eben komisch, dass es dann später diese Folge gibt, wo Mac doch so einfach zuschlägt, weil dieser Typ ihn wegen seiner Tochter da die wunden Punkte trifft. Und irgendwie hat es für mich nicht recht gepasst, weil ja, ich habe begriffen, wie verletzt und getroffen er war, aber ich weiß nicht, ob er der Typ Mann wäre, der in dem Moment dann zuhaut und nicht eher vielleicht in sich zusammenbricht oder so. Also quasi dieses Outward. Und da, finde ich, wird Mac halt dann teilweise, zum einen war das so klug beobachtet, mit diesem, er ist kein Biest, ich meine, Jojo muss ihm ja dann helfen und sie schaffen es ja dann cleverer, als ihn einfach zusammenzuschlagen, sondern sie finden ja einen anderen Weg. Also einerseits macht die Serie das so klug beobachtet, dass er nicht einfach ist, wie er aussieht, und andererseits lässt sie ihn dann doch wieder so blind direkt zu Gewalt greifen, wenn er die Kontrolle verliert. Und da weiß ich nicht, ob das einfach schlecht geschrieben ist. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ja, Mac ist tatsächlich so.
Ja, so. Also ein guter Punkt. Ja, das ist schwierig, so was ist, ob es zum Charakter passt. Ja, weil einerseits arbeitet er ja doch in einem Gebiet, wo das Kämpfen dazugehört. Obwohl, nein, er war ja als Mechaniker eingeführt. Ja, bei Mac komme ich nicht immer ganz, verstehe ich nicht ganz, was sein Hintergrund schon wieder sein soll. Also war ja ein Teil dieser Söldnergruppe. Ja, da kann man darüber diskutieren. Ich kann da jetzt auch keine klare Antwort geben. Aber ich verstehe, dass es vielleicht auch anders gegangen wäre, ja. Und zu diesem Biest-Sache ist natürlich auch der Rassismus-Aspekt, darf man da nicht vergessen, dass ja, also im Englischen sagt man, dass Black Bodies immer so mit Gewalt und ein Biest sein verbunden wird.
Ein Tier. Ja,
genau, dass man sieht, dass die nicht zu kontrollieren sind und deswegen dann halt Polizisten in Amerika sich angewöhnt haben, zuerst zu schießen und statt die Situation tatsächlich so wie sie ist abzuchecken und so, das kommt da alles mit rein. Das muss man schon ein bisschen den politischen Kontext, den Race-Aspekt darf man da nicht vergessen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, fand ich gut, weil da hat Agents of S.H.I.E.L.D. hat's auch schon nicht so gut gemacht. Ich weiß noch damals, als er in dem Terry Genesis Mist irgendwie dann so abgedreht ist, da gab es ja auch viel Kritik. An dieser Stelle haben sie es jetzt mal.
Haben sie es auch hinterfragt.
Eben, da haben sie, genau, war echt gut. Was mir gefallen hat, war auch der Typ, der Gedanken lesen kann, fand ich auch schön, dass Stacey ihm sagt, it's not cool to read people's minds without permission.
Ja, genau.
Und dachte, ja, schön, dass sie das gesagt hat. Da haben wir nämlich, musste da an Kilgrave denken und unsere Diskussion damals, wo wir auch gesagt haben, dass du halt lernen musst, mit deinen Gaben umzugehen, und das heißt nicht, dass man nicht trotzdem quasi Moral Code, also moralische Verhaltensweisen sich entscheiden kann oder versuchen kann einzuhalten. So.
Ja, genau, ja.
Ein bisschen. Kann ich daran arbeiten. Und das hat, dass sie da quasi sich auch Zeit für nimmt, das so zu sagen. Und es hat mir dann halt auch leid getan, er ist ja dann erleichtert, wenn, dass sie seine Fähigkeit ausschalten. Und da dachte ich halt, also da wollen sie ja, glaube ich, ein bisschen drauf raus, dass ihnen nicht beigebracht wird, ihre Fähigkeiten so zu kontrollieren, dass sie sich wohl damit fühlen.
Ja, das geht's dann nicht, ja. So. Da haben wir halt dann wegen den Inhumans, eben Gemma weiß ja eher, wie man mit Inhumans produktiv ihre Kräfte erlernen kann, durch die Erfahrungen, die sie ja vorher immer hatten. Und dann sieht man ja, wie sie dann diesem Mädchen hilft und so. Da wird natürlich klar gemacht, so eben hier werden die Inhumans nur so als Kämpfer herangeboren oder künstlich erschaffen, wortwörtlich, wenn sie ja die Babys eigentlich hier künstlich befruchten und so weiter. Dass da dann natürlich die Motivation auch diese inhumane, wie sagen, Vorgehensweise wird da dann unterstrichen, ja. Und dann durch Gemma haben wir das positive Beispiel, wie sie da dann halt mit auf eine angenehme, kooperative und emotionale, empathievolle Art, damit diesem Mädchen das Problem versucht zu lösen. Das fand ich dann auch schön, dass Gemma immer so dieser Lichtblick ist in seiner Welt.
Ja, vor allem Gemma ist auch so eine Person, die auch immer versucht, eine Lösung zu finden. Also die sich nicht von Situationen einschüchtern lässt.
Ja,
Oft.
sie versucht es immer. Sie hätte ja auch diesem einen Diener, der angeschossen wurde, die ganze Situation war ja, weil sie ja dem das Re Leben gerettet hat, dann merkt man ja eh, dass sie dann auch sofort reagiert, wenn jemand die Probleme hat oder eben verletzt ist.
Und ich hatte wie das Gefühl, dass sie halt auch wie Daisy, also Daisy wird ja von Deke immer gesagt, play the game, I'm playing the long game.
Ja.
Also es immer irgendwie darum geht, die Spielregeln einzuhalten
Nicht
und
sofort,
es ist ein
nicht
Spiel und wir
vordreschen.
sind
Ja.
Figuren auf einem Schachbrett. Genau, und Daisy sagt ja irgendwann so, nein, we change the rules, wir ändern die Regeln. Und da hatte ich das Gefühl, dass das quasi wie bei Gemma auch so ein bisschen ist, dass sie quasi wie, sie macht halt trotzdem, sie lässt sich nicht unbedingt von Situationen bestimmen. Das heißt nicht, dass sie, das führt dann halt dazu, dass sie auch mal eben in mega blöden Situationen landet, aber irgendwie lässt sie sich dann trotzdem nicht von den Regeln definieren, habe ich das Gefühl.
Ja.
Also auch da, wo sie ja dann das Messer klaut und so Sachen, also dass sie immer noch. Also ich habe manchmal wie das Gefühl, dass Daisy und Gemma in dieser Situation, in der sie dann da oben waren, ein bisschen waren wie ich, wenn ich manche Bücher lese und immer denke, also wenn man so diese Mechanismen ablaufen sieht und dann denkt, ja nein, redet doch mal mit denen oder macht mal einen Witz oder irgend sowas, also so wie um aus der Situation rauszukommen, sich nicht so von der Situation beherrschen zu lassen. Und natürlich ist das viel schwieriger, wenn man in der Situation selbst drinsteckt und das kann tödlich ausgehen, aber irgendwie ist es eine Erleichterung, dass die das machen, so. Und ich glaube, Agents of S.H.I.E.L.D. macht es dann ja auch häufig so, dass die Figuren halt trotzdem immer noch Witze machen, zum Beispiel. Und ich finde das auch gar nicht so out of character zum Teil, weil irgendwie, naja, dass du halt trotzdem immer noch wie dich nicht komplett beherrschen lässt von der Situation. Und das finde ich, ist bei diesem Team sehr stark der Fall. Und ich glaube, das rettet sie auch oft, dass sie nicht verrückt werden.
Ja, genau, mit der Situation umzugehen. Versteht man, ja. Ich habe noch einen Punkt wegen Privileg, weil Mac und Jojo haben so die Diskussion von wegen Kämpfen und was man machen muss zum Überleben. Fand ich interessant, wie Jojo dann hat gesagt, ja, woher sie herkommt, musste sie kämpfen, musste sie auch mal unangenehme Sachen machen. Dass man da einfach als Erinnerung hat, dass im Jojo ist nicht in Amerika, ist es Kolumbien? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, ich
Oh,
weiß
das
auch
mit ich
nicht.
da schon. Aber ja, dass sie ja eben mit ihren Verwandten, ich glaube der Cousin und so, da ja so Probleme hatten und ihn verteidigen musste und so, das haben wir ja dort auch gesehen, wo sie eingeführt wurde, dass das auch als gute Erinnerung ist, dass es manchmal halt Leute gibt, die haben halt schon kompliziertere, vielleicht eben moralisch graue Situationen durchmachen müssen, weil sie leider keine andere Wahl hatten oder sonst blöde Umstände hatten. Genau, und dass sie dadurch dann eigentlich viel besser vorbereitet war für diese Dystopie, die sie ja jetzt haben. Genau, das ist noch eine Notiz.
Ja, das zieht sich ja auch durch, dass sie und Mac eigentlich auch öfters diese Gespräche haben. Über so diese, woran halte ich mich? Was sind meine, was gibt mir Richtung? Was gibt mir, also dass sie sich ja auch gefunden haben über das Thema, auch über das Thema Glaube und wie sie dazu stehen. Und da, das fand ich auch wieder gut, dass auch diese Staffel lässt den beiden auch Raum für Gespräch. Und ja. Das stimmt, dass die beiden da öfters solche Sachen auch besprechen. Und das war ein gutes Beispiel jetzt quasi.
Okay, ja.
Eine Sache, die ich ein bisschen blöd fand, war, ich habe mich erst gefreut, ach cool, sie geben das Kind einen Mann. Und im Endeffekt ist es dann doch die Frau, die auf dem Bett sitzt und das Kind mit Fläschchen füttert. Und da dachte ich so, ja komm, sie hätten jetzt auch einfach, was weiß ich, zwei Männer oder einfach den Mann das Kind füttern lassen können, aber nein, wir brauchen natürlich die Mutter. So, das fand ich ein bisschen nervig
Ja, so klassische
im
Bilder, ja.
Hintergrund. Genau. Was mir dann wieder gefallen hat, war, wir hatten in der Staffel, ich glaube, wir sind schon bei Staffel 3 jetzt, den ersten May und eine andere Frau-Kampf. Und dann dachte ich so, yes, wir sind wieder angekommen. Und ich dachte, sie suchen eigentlich immer würdige Gegnerinnen für May. Also, weil es ist ja öfters so, dass sie auf Frauen trifft, die halt mega krass sind. Und dann dachte ich so, sehr gut. Und gleichzeitig dachte ich, oh nein, sie überlebt nicht. Also diesmal hatte ich echt Angst. Also doch, ich dachte schon, aber ich hatte echt Angst. Sie war ja dann auch berichtigt. Berechtigt.
Hat sie dagegen die Alienfrau Sinera gekämpft? Bin mir nicht mehr sicher.
Ja. Ja.
Ja. Weil die ist halt schon recht mit ihren Kugeln und da hatten das Gefühl, da hat niemand eine Chance. Meine, Daisy hat es dann trotzdem geschafft, natürlich, weil sie muss gewinnen, aber ich habe mir gedacht, eigentlich kann man gegen so etwas nicht gewinnen, wenn jemand Telekinese hat und sozusagen solche Kugeln kontrollieren kann. Wie,
also, ich glaube, am Anfang, wenn wir sie einsetzen sehen, hat sie halt immer sehr gut den Überblick über die Situation und kann sie sehr gezielt einsetzen. Und in den späteren Kämpfen, also zum Beispiel gegen Daisy, ist, glaube ich, der Punkt, dass sie muss sich schon bewusst kontrollieren. Und wenn sie gar nicht dazu kommt, sie gezielt einzusetzen, hilft es ihr, glaube ich, auch nicht so viel. Ja,
okay.
Ich glaube, das war da ein bisschen der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, sie kann sie nicht einfach durch, also nicht einfach, ich denke das jetzt und das machen die, sondern sie muss sie, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen steuern. Und aber ja, auf jeden Fall, also ist eine krasse Waffe. Also, ja. Naja. Sie hat es überlebt, aber May musste echt harte Sachen durchmachen.
Gerade am Anfang mit der Verletzung, mit dem Rohr im Bein. Also May hat echt mega viel schlimme Sachen jetzt, diese Folge.
Ja.
Echt heftig. Ist vielleicht auch so eine Strategie, sie ist immer verletzt, dann kann sie nicht so gut kämpfen, deswegen haben sie weiterhin sind sie nicht immer am Gewinnen. Ja. Mussten sie sie wie ein bisschen auf die Bank stellen. Ja,
ja, das stimmt. Und sie ist auch die einzige Figur, die das durchmachen kann.
Stimmt.
Ich dachte, alle anderen werden schon längst...
Obwohl Fitz in der neuesten Folge angeschossen ist und dann eigentlich ist nicht wirklich ein großes Problem. Er ist dann zum Reden, bewegt sich, läuft. Eigentlich ist das nochmal eine schlimmere Wunde, aber okay. Ja, das ist dann diese Serienlogik, wo ich mir so, okay, bisschen die Augen rollen.
Aber ich meine, May musste noch so viel kämpfen mit dieser blöden... Also sie kommt gerade überhaupt nicht. Also sie ist gerade durchgehend unter körperlichem Stress.
Ja, das ist schon.
Naja. Ah ja, und dann nochmal zurück zu Mac und Jojo. Ich fand es so super, dass sie die emotionale Arbeit zeigen, die Mac gerade leisten muss, dass er überleben kann. Also weil er einfach so fertig ist wegen seiner Tochter. Das war nochmal, als sie diesen Vater treffen mit dem Kind und dass das für Mac so schwierig ist. Also er checkt, dass er einem Mann gerade sein Kind weggenommen hätte. Und dann dachte ich, boah, das ist so hart. Ja. So, und ich finde das echt gut, dass sie zeigen, dass nach dem Framework diese emotionale Arbeit geleistet werden muss und auch von ihm und so. Und dann, das haben wir schon vor der schon vor dem Podcast besprochen, einfach so, wo Fitz auftaucht. Ich habe so laut ausgeschrien, aufgerufen, das war so cool. Das ist,
endlich.
Und dann dachte ich so, ich liebe Agents of S.H.I.E.L.D. für diese Überraschungsmomente.
Ja? Genau, ja, sehe ich auch so. Und da war auch eine Erleichterung, weil zuerst dachte ich schon, ist jetzt Fitz irgendwie die ganze halbe Staffel nicht dabei oder so? Es dachte man schon, es bleibt einfach in der Gegenwart. Zum Glück haben sie das dann gelöst. Weil es geht dann nicht, wenn der dann die ganze Zeit weg ist. Das ist ganz schlimm.
Das wäre ätzend gewesen.
Ja.
Ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, aber ich bin auch sehr froh, dass wir ihn wieder haben.
Dann können wir in Episode 5 Rewind, wo wir also lernen, was mit Fitz los war. Da habe ich als erste Notiz, finde ich alles super lustig, dass Hunter und Fitz sich über den Fußball-Fandom diese Codes, also Fitz hat dann diese Briefe, diese Leserbriefe für diese Fußballspiele und so und dann von dort aus hat dann Hunter herausgefunden, dass er Fitz helfen muss. Finde ich einfach eine lustige Idee. Also man hat dann schnell gemerkt, dass das so einen Sinn hat.
Ich habe mir da...
Ja. Genau, ja.
Was habe ich ja auch angenommen, dass er irgendwie, also dass das irgendwas auf sich hat. Das war zu offensichtlich. Aber was ich da auch geschrieben habe, two proper lads quasi. Ah, proper lads. Ja. Also so die beiden so. Und ich fand witzig, weil wir reden ja eben oft über Männlichkeit in Agents of S.H.I.E.L.D. Und in diesem Fall hat die beiden quasi so typische britische Männlichkeit gerettet.
Ja, stimmt.
Über dieses, also wie sie halt über die, ja. Und das fand ich quasi wie mal eine nette, das fand ich wie nett, weil natürlich finden du und ich es immer positiv, wenn quasi Männlichkeit so ein bisschen in Frage gestellt wird oder also so differenzieren und so. Und das ist halt mal ein schönes Beispiel für wie Bonding über Proper Lads. Das ist so, also es ist wie quasi mal eine positive Drehung von was sehr männlich kodiert ist, nicht das ist so. Und dann dachte ich, ja, das darf ruhig auch mal sein, irgendwie so. Das hat mir, ja, hat mir gut gefallen, die beiden. Ach, ich meine, ich habe mich eh super gefreut, dass Hunter aufgetaucht ist. Ich dachte dann so, boah, ich wusste, dass Bobby wahrscheinlich das Schauspiel nicht kommt, weil so, aber trotzdem ist so, Bobby.
Ja, die ist leider beschäftigt, ja.
Ja, aber ich fand, sie haben es gut gemacht. Sie haben nicht einfach so am Anfang kurz eine Ausrede, warum sie nicht da ist und dann ist vergessen, sondern ich finde, sie haben sie sehr schön eingebunden in Erzählung in der Folge und auch am Ende, wo er dann sagt, ja, Bobby könnte eine gute Aufgabe gebrauchen. Mhm. So. Also das ja. Fand ich schön, sie haben die Figur echt gut eingebunden,
dass sie noch ohne da dass ist, sie da genau.
War. Das war super. Ja. Und was mir bei Fitz auch gefallen hat, war apropos proper British lads, sein Akzent hat sich verstärkt, als er da interviewt wird.
Ah, okay. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay.
Sein schottischer Akzent.
So ist der Frustration.
Das hat mir ganz gut gefallen.
Ja, gut.
Und dann, diese Folge war natürlich auch wieder so ein gutes Beispiel für das, was ich meinte mit die Liebesgeschichte ist wie einer der Rahmen, in denen Agents of S.H.I.E.L.D. stattfindet. Ich meine, ein anderer ist zum Beispiel, dass irgendwie, also quasi S.H.I.E.L.D. einfach als Organisation, die sich quasi um die Beschützung der Welt kümmert, ist ein anderer. Was ja jetzt auch ganz am Ende der 7. Staffel quasi auch, ja, S.H.I.E.L.D. hat überlebt und es gibt es quasi wie immer noch als Organisation. Also es ist immer der Ort, in dem man zurückkehren kann, der quasi einen gewissen Grad an Sicherheit gibt. Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall dieses Liebesding zwischen Gemma und Fitz, das es schon seit einiger Zeit irgendwie so eine gewisse Struktur gibt, wurde hier halt nochmal bestätigt, weil er hatte dann so gesagt, ja, distance is our curse, we have a cursed love. Und dann dachte ich, oh, wie dramatisch. So.
Ja, es ist ja so, sie sind wirklich immer auseinandergerissen.
Und es gibt dem Ganzen auch so einen gewissen Drive, oder so halt so, wie so einen roten Faden. Fand ich ganz süß, dass Hunter und, oder süß, fand ich ganz gut, dass Hunter und Fitz dann auch über ihre Beziehung reden, weil ich weiß ja noch, Hunter und Mac und Fitz haben doch damals miteinander geredet, als Gemma Fitz so ignoriert hat, als er diesen Brain Damage hatte. Ah, ja. Und da waren sie doch quasi seine Kumpel, mit denen er so seine Beziehungsprobleme besprochen hat. Und das fand ich jetzt quasi schön, dass Hunter quasi wie halt da diese Freundschaft quasi das wieder aufgreift. Hey, wie geht's dir? Ah, wie geht's dir in deinen Beziehungen? Also das quasi wie das auch Platz hatte in dieser Folge. So dieses. Und das machen Leute. Leute, die sich beruflich kennen, aber auch befreundet sind, wenn man dann mal eine Minute zu zweit hat, natürlich fragt man, ja, wie läuft's denn oder so. Wie läuft's denn mit deiner Freundin oder wie geht's deinen Kindern und so. Und das war irgendwie schön, dass das hier Platz hatte und genau.
Ja, haben wir uns gefreut, dass Hunter und Fitz da so eine eigene Folge hatten.
Ja. Was ich gut fand, war, dass wir auf Militärseite zwei Frauen und einen Mann haben. Tut's leid, so, also es ist eben, wie gesagt, Agents of S.H.I.E.L.D., was Diversity angeht, immer noch top, ja. So. Und dann dachte ich halt erst so, Enoch durfte ja abweichen von seinem Protokoll, weil es irgendwie ein Distinction-Level-Event gibt. Und mich beschäftigt das zurzeit teilweise schon, also so, also das heißt ja quasi, man muss die Menschheit vor dem Aussterben bewahren. Und mich beschäftigt das manchmal in letzter Zeit, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht, was ich genau meine oder sage. Und ich kann das auf einer Ebene verstehen, wo man quasi nicht, ich möchte, dass die Menschen, die es gibt, dass es denen gut geht, quasi. Also ich habe wie natürlich die Beziehung zu den Menschen um mich herum, die ich tatsächlich kenne, aber auch in einem breiteren Sinn, meine Gemeinschaft und das ist im Endeffekt auch die ganze Weltgemeinschaft, für die ich mich bis zu einem gewissen Grad verantwortlich fühle und auch verbunden fühle damit. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt enorm erstrebenswert finde, dass die Menschheit als solches unter allen Umständen überlebt. So. Und das ist aber hier quasi wie gesetzt. Oder, ja. Und ich meine, was, wenn ich das zu Ende denke, ist natürlich klar, dass halt Menschen sind ja voneinander abhängig. Das heißt, es wäre furchtbar, wenn irgendwann tatsächlich nur noch eine Person, also wenn die Menschheit halt wirklich irgendwann aussterben würde, immer mehr, immer einsamer und so, das kann ich nicht verstehen, dass man nicht will, aber ich weiß nicht, mir ging es darum, weil ich aber so die Menschheit als solches erhalten müssen, also der Erhaltenstrieb, ich weiß nicht, ob ich das so, dachte ich so, ja, das ist hier quasi wie gesetzt, also das ist wie so, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschheit überlebt. Und ich denke, das ist so eine, ja, also da dachte ich einfach so, das wäre ein Kulturanthropologie-Thema. Also, weil teilweise geht es auch darum, was sind noch die großen Tabus?
Ja.
Und können wir darüber sprechen, dass quasi vielleicht man das gar nicht muss, die Menschheit als Spezies erhalten? Ich finde, man muss den Menschen, die es gibt, ein gutes, dass wir gut füreinander sind und gut füreinander schauen. Aber ich weiß nicht, ob man unser Spezies erhalten muss, quasi.
Ja, schwierige Frage. Ja, also in so Superheldengeschichten geht es natürlich immer darum, ja, wir müssen alles retten. Da gehen sie dann nicht zu tief in die Thematik und die Konflikte und so.
Aber es wird halt genannt.
Ja, ja.
Weil es ist klar, es geht ja nicht unbedingt imminente Bedrohung, wobei die dann auch auftaucht. Also irgendwann kommt ja raus, dass dieser blaue Typ die Basis zerstören will.
Ja.
Und dann ist quasi klar. Aber was am Anfang ja ist, ist, dass sie quasi wie ködern damit, dass sie ihnen Kinder geben und dass quasi sie immer Angst haben, dass die Menschheit als solches ausstirbt. Ja.
Ja, genau. So weniger noch Sinn. Ja, das kann ich jetzt gerade nicht mehr dazu sagen. Finde ich jetzt ganz schwierig. Aber
ja, es ist quasi auch wie offen von mir jetzt erstmal hingestellt.
Das ist schon philosophisch.
Ich kann auch wieder was, ja, genau. Nochmal zu Hunter und Fitz, apropos, wir müssen gut füreinander sein. Ich habe auch so gedacht, die geben sich wirklich gute Umarmungen.
Ah ja, die haben sich Mühe gegeben, das stimmt. Nicht nur so halb.
Ja, weil zu
halbherzig, ja, sondern ganz.
Genau, ich fand beide Umarmungen so am Anfang. Und wo ihn dann ja Fitz so lange noch umarmt und dann sagt doch Hunter auch, ja, wir haben nachher noch viel Zeit und dachte ich so. Und dann dachte ich am Ende, so, jetzt müsst ihr euch wenigstens am Ende nochmal umarmen, ihr habt gesagt, ihr hättet nochmal Zeit. Und dann fand ich schön, wie Hunter quasi dann nicht loslassen kann. Und dann haben sie, also dass es diese Umdrehung gab und dann haben sie Star Wars Referenz
gemacht. Ah, ja, ganz klar, ja.
Mit. Das fand ich dann auch wieder nett, weil das halt quasi auch wieder so was, so halt Freundschaftliches war. So. Mhm.
Trotzdem so ein bisschen eine Liebeserklärung. Halt auf Star Wars Art, ja.
I love you. Yeah. I know.
Also Han Solo Style. Und,
ja,
das war noch. Hat auch erfrischend. Weil vorher waren die Episode ja doch auch sehr dystopisch und dann zumal diese Adventures of Fitz and Hunter. Das war noch eine gute Abwechslung. Das habe ich dir ja auch über Textnachricht geschrieben. Es gibt dann eine Folge, die sehr viel Abwechslung bringt.
Ja, die meintest du. Ja. Ah ja, weil ich habe noch gedacht, dass du wahrscheinlich eine meinst, die ein bisschen auflockert.
Ja, und so. Dann wär's die.
Okay, ja, auf jeden Fall. So.
Gut. Ich wollte,
dann sind wir, glaube ich, schon bei der letzten. Ja, oder hast du noch was
zu der Folge? Weil er sagte dann von sich selber, hier würde man wohl sagen, er sei ein Anthropologe, oder? Das war doch noch so eine Stelle, das fand ich noch lustig. Immer so, genau. Die Menschen erforscht. Eben, dass er so ein Alien ist oder so ein Alienwesen, das einfach die Aufgabe hat zu beobachten. Das fand ich einfach so interessant, weil es bei Fringe gibt so etwas Ähnliches auch, die TV-Serie Fringe. Und auch in anderen Sachen kommt das immer wieder so vor, so eine Alien-Figur, die nur da ist zum Beobachten. Finde ich immer einen faszinierend.
Die Frage ist dann nur, was sie damit machen.
Ja, da wird da nicht mehr gesagt. Ja, stimmt. Was macht er mit diesem Material? Ja. Er schickt es wohl zu seinem Heimatplaneten. Ja, das wird nicht genau erklärt.
Hm.
Ja, das ist dann wohl wieder die Serienmacher, haben da nicht weiter nachgedacht. Ich glaube, das ist jetzt einfach so.
Aber vielleicht kommt da auch noch mehr
vielleicht,
dazu. Also ich finde, er kommt ja oft genug. Also ich finde, er wird genug eingesetzt. Naja. So, also.
Okay.
Ich fand auch in der letzten Folge, dachte ich so, ach, der ist auch lustig.
Genug. Ja. Getrocknet, das passt dann gut. Ja,
genau. Ich habe nur einen Hinweis, so dass ich dachte, ja, 70 Jahre in der Zukunft, also jetzt in der neuesten Folge kam das ja genau raus, oder in der letzten, ist gar nicht so viel, das sind 2 Generationen. Ja. Also man rechnet für Generationen immer so 30 Jahre. Mhm. Ich dachte, das ist echt nicht so weit. Also eben, sie haben ja auch davon gesprochen, dass sie alle Alten, die Elders, also die umgebracht haben. Und das wird auch nötig sein, weil, also das ist echt noch nicht lange
ja,
her.
Krass, ja.
So. Und dann fand ich, was ich ein bisschen enttäuschend fand, war, dass ich fand, alle sind so humanoid. Also,
ah, die Aliens.
Dafür, dass es
ja, das ist...
Also die sind super humanoid.
Also die Gäste waren ja auch das alle dann eigentlich fast eigentlich Menschen. Die einen haben das nur vielleicht andere Augen.
Ja.
Das war halt das Serienbudget. Das ist das typische Serienbudget-Problem. Ja. Da können sie nicht mehr machen.
Stimmt.
Da sind sie einfach sehr eingegrenzt. Das ist auch bei Star Trek so.
Hat dann... Ja, aber bei Star Trek ist es ja ein bisschen
also besser. Discovery meinst du jetzt?
Aber auch nicht...
Also ja. Bei den Alten war es halt auch haben so, die... dass sie einfach Menschen mit Make-up...
Ja.
Aber ja... Ja, ich hab mich darauf eingestellt, dass wir jetzt hier nicht sehr kreative Alien-Figuren sehen werden.
Was ich auch nett fand, ist, sie haben jetzt so diese klassischen Liebesgeschichten-Tropes, also dass dann Gemma den Heiratsantrag nicht gehört
aber
hat.
Aber nachher macht sie ihn, das war herzig. Das fand ich cool, ja.
Das ist echt, ja, das war witzig, also das war echt schön. Ich habe mich auch total gefreut, dass sie den Heiratsantrag gemacht hat im Endeffekt.
Und dann er so, ne.
Also dass da Agents of S.H.I.E.L.D. nicht...
Dass er dann immer so, nein, eigentlich habe ich...
Und es meinen aber noch so viele Frauen und Leute und Filme, meinen wirklich, dass der Mann den Heiratsantrag machen muss. Und da habe ich mich einfach so gefreut, dass Agents of S.H.I.E.L.D. das nicht meint. Und auch Gemma das als Person nicht meint.
Genau.
Dass sie das ruhig machen kann. So.
Das
ja. Apropos Anthropologie, fand ich sehr clever. Fitz, du hast ja richtig gesagt, man merkt Fitz jetzt an, dass er das Framework erlebt hat. Also ich habe das Gefühl, er hat diese, zum einen das mit dem Schießen, denke ich mal.
Die Kämpfe, ja.
Dass er jetzt plötzlich so gut schießen kann. Und das andere, dass er Unterdrückung gelernt hat oder Macht auf andere ausüben. Und dass er dieses Wissen jetzt einsetzen kann, um quasi undercover da zu sein. Und dann kam nämlich auch wieder... Die Stichworte Ritualization helps. Also wenn man, er sagt ja dann, es geht darum, wie man die Menschen quasi unterdrücken kann oder dass man die Macht über sie behält. Und dann sagt er halt auch so, dass er davon ausgeht, dass, ich weiß nicht, wie der Bösewicht-Typ heißt, dass er sie sich gegenseitig umbringen lässt. Und er sagt, wahrscheinlich setzt er dafür solche Mittel ein wie Ritualisierung und er macht es dann im Spiel. Und dann dachte ich so, das ist brutal und gut beobachtet, weil quasi wir ja sehr, also ich meine, dass Menschen ja für sehr viele Dinge, die wichtig sind und die große Bedeutung haben, setzen wir ja Rituale ein. Und über die Ritualisierung machen wir teilweise auch Sachen, die, wenn sie nicht diesen rituellen Rahmen hätten, wir als sehr heftig oder auch krass betrachten würden. Also teilweise dadurch, dass wir gewissen Sachen einen Kontext geben oder ein, also wir können hier jetzt nicht Ritualcharakter erklären, was genau alles zu einem Ritual gehört, Brauchträger, die Handlungen, Objekte, die eine bestimmte Bedeutung haben und so. Aber über Rituale werden ja sehr heftige Sachen zum Teil gemacht, die in anderen Kontexten als nicht richtig erachtet werden. Und mir fällt jetzt blöderweise nur ein Beispiel ein, das leicht antisemitisch ist, wegen der Beschneidung. Ich möchte mir keinen Fall sagen, dass ich Beschneidung nicht richtig finde, aber es ist ein schönes Beispiel. Es ist quasi wie, da versetzt man ja einem Menschen einen Schnitt. Und das ist ja grundsätzlich, wenn wer das einfach machen würde, bei irgendwem, wäre das so, hä, wieso schneidest du die Person? Aber dadurch, dass es ein Ritual ist und einen religiösen Hintergrund bekommt und auch einen Grund hat, also ich meine, es hat ja auch hygienische Gründe oder medizinische und so, aber dass es quasi wie so diese sozialen Sachen bekommt, ist es wie in Ordnung.
Ja.
So, oder ich kann es auch harmlos machen, ich meine, beim Abendmahl, dass wir so ein Stückchen Brot und ein bisschen Wein trinken, ist jetzt eine der harmlosesten Sachen, die man so machen kann. Also wie oft sieht man irgendwen ein bisschen was trinken oder was essen, aber durch den Ritualcharakter ist es plötzlich so diese Riesensache. Also so, ist vielleicht ein besseres Beispiel. Ich hoffe, ich habe mit dem anderen Beispiel wirklich nichts Blödes gesagt. sonst gerne bei uns melden. Es gibt natürlich noch viel krassere Beispiele, also aus der Geschichte natürlich auch. Ich meine, die Gladiatorenkämpfe oder so haben auch nicht einfach so stattgefunden, sondern immer mit einem riesen Brimborium. Oder auch das Ja-Wort geben bei Eheverträgen oder so. Da wird nicht einfach ein Vertrag mal eben unterschrieben, sondern es wird dieses ganze Ding draus gemacht. Und dadurch kann man teilweise auch davon ablenken, was tatsächlich konkret passiert, zum Teil. Und ich denke, ja, das fand ich einen spannenden Punkt.
Ja, ist lustig, ich habe jetzt gerade ein Seminar, wo es auch um Ritualität geht, da habe ich auch Texte dazu gelesen. Und da geht es eben verschiedene Theorien, eben wie Bedeutung, Symbole aufgebaut werden oder Symbole für Bündnisse. Und auch eben wegen Gewalt in Rituale, so eine Theorie, dass es halt dann wie Ersatzobjekte genommen werden, um an denen Gewalt auszuüben, also Opferungen und so, damit dann die
Opfer
ja, genau, damit ja. Die anderen Menschen davon verschont bleiben, dass so wie die Gewalt der Gesellschaft wird auf ein Objekt, immer auf ein Opfer übertragen. Da gibt es verschiedene, also gibt es anthropologische, viele Texte und Theorien dazu. Und hier ist ja auch eben diese, auch um die Kontrolle über diese diskriminierte Gruppe zu behalten, dass das dann so in eine Institution eingebaut wird als Ritual, das ist doch sehr typisch. Ja. Aber das ist, geht, da könnte man jetzt im Detail noch mehr auch sagen. Aber ich glaube, jetzt Agents of S.H.I.E.L.D. gibt jetzt halt nicht so viel Material. Deswegen kann ich jetzt. Aber es ist ein Beispiel davon, ja. Also wie es da Fitz erklärt, hat schon seine Basis in der Realität, ja.
Um bei Fitz noch zu bleiben, Hunter hat ja zu viel, der hatte ja auch mit Fitz hat mit Hunter darüber geredet, was er im Framework erlebt hat und dass er Angst hat vor dieser Seite in sich. Und so, und Hunter sagt ja dann, dass es beide Seiten braucht. Also wir sind nicht nur Lichtgestalten. Und das Hunter sagt aber, es geht halt darum, diese dunkle Seite in einem kennenzulernen und sie auch kontrollieren zu können. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Fitz dann, eben indem er da undercover ist, da hatte ich wieder das Gefühl, dass er diese dunklen Seiten aus dem Framework wie unter Kontrolle bringt und dafür einsetzen kann, dass so diese Dinge sozusagen und auch so aufzutreten. So, das fand ich ganz gut.
Genau, ja, wie sie damit umgehen, dass es halt nicht immer so im Schwarz-Weiß ist, ja. Und dass jetzt da Fitz das jetzt halt tatsächlich brauchen kann, ist jetzt halt eine spezielle Situation, um diese Rolle zu spielen, weil es ist ja wirklich so schlimm, auch wo Gemma da verheimlichen musste, dass sie eigentlich aus der Vergangenheit kommt und so, und wieso sie diese Apparatur da am Handgelenk da nicht hat und so. Das ist ja so unangenehm, wenn du da in einer Situation, wo du dich nicht auskennst, eine Lüge spielen musst und nicht alle Fakten vor dir hast. Mhm. Und ja, das ist ganz unangenehm. Und dass sie da jetzt halt Fitz damit jetzt arbeiten kann, ist jetzt halt so eine Schicksalswendung. Aber eigentlich, ja, ist es kompliziert, ja.
Es ist erzählerisch auch super, weil quasi er so direkt schon das Framework verarbeiten kann.
Ja.
Also er ist jetzt nicht, es hat direkt auch eine positive Seite, dass er so schlimm war im Framework. Das ist eigentlich ganz schön für ihn.
Kann es wenigstens so sehen, ja. Vielleicht gibt das ihm ein bisschen Ruhe. Ja. Weil es ist jetzt doch wichtig, dass er die Leute retten kann, ja.
Und dass es quasi nicht einfach so in diesem Selbstmitleid endet, sondern dass Hunter recht schnell ihm gesagt hat, hey, das gehört auch ein bisschen zu einem und da muss man irgendwie damit umgehen lernen. Und er es jetzt tatsächlich auch direkt schon einsetzen kann und so. Was ich ein bisschen witzig fand, war, May hat doch gegen den Mindreader gekämpft. Auch ziemlich cool. Und dann, im schlimmsten Punkt im Kampf, sagt er doch noch so, what is it with you guys and teamwork? Also so von wegen, und das war nicht so witzig, das ist quasi, das war so echt jetzt so viel. Es war echt ein schlimmer Kampf und dann kommt einfach diese witzige Bemerkung. Ja. Das fand ich ganz schön.
Sehr gut.
Ah, und zu Männlichkeit fällt mir noch mehr ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt total mit dem zu tun hat, aber so, es war irgendwie süß, als Flint hält doch Mac auch für einen Human und dann sagt ja Jojo so, no, he's just cool. Ah. Und dann sieht man so Mac, wie er so, ja, wie er sich so geschmeichelt fühlt und so ein bisschen so eine süße Kopfbewegung macht, irgendwie so, oh, so niedlich ist quasi dann so. Und auch dann, als Gemma sagt, da geht es ja darum, dass dann Daisy sagt ihr dann, ah, und was hat Fitz denn da an und so. Oder irgendwie, ah, er hat irgendwie so Klamotten an und dann sagt ihr auch Gemma, I still prefer him in cardigans, ja, also in Strickjacken. Genau. Und dann, das fand ich auch schön, dass quasi das halt einfach Fitz, obwohl er jetzt diese patriarchalen Männlichkeitsgedöns Blödsinn im Framework mitmachen musste, weil er so sehr seinem Vater halt dann entsprochen hat, halt trotzdem diese, also weil manchmal finde ich, schaffen es dann Serien, dass sie dann das zwar so negativ dastehen, aber es dann trotzdem so ein bisschen cool finden.
Ja, das kann passieren, genau.
Genau, und ich meine, bis zum, und hier aber dadurch, dass das Gemma dann so sagt und ganz deutlich macht, ich habe mich in den Fitz verliebt, nicht in den wow, mega coolen und bad guy Fitz, sondern in den nice guy. So, und das ist ja oft so eine Beschwerde, die gewisse Männer haben, die Frauen verlieben sich nie in den nice guy. Und diese Serie sagt nein. Also erstens ist das sowieso ein blödes Konzept. Männer sind weiß und schwarz und alles sowieso. Also eben Hunter, der sagt, es gibt beide Seiten in einem drin und man muss halt umgehen lernen mit ihnen, Nummer eins. Und Nummer zwei, Gemma liebt Fitz mit den Cardigans.
Ja, so. Das finde ich echt, schätze ich sehr, dass die Serie das so macht. Ja, das ist wirklich so. Dass sie da so lieb bleiben und dass das auch okay ist. Ja. Fitz ist da halt einfach ein schönes Beispiel.
Ja, wirklich. Und um nochmal auf Frauen einzugehen, möchte ich über unsere Bösewicht-Frau sprechen.
Ja, Genera. Ja.
Und deren Darstellung. Und da hat mich am Anfang ein bisschen genervt, dass sie nie redet. Weil ich so dachte, boah, ich will die Frau mal reden hören. Hat sie ja eigentlich auch eine eigene Agency oder lässt sie sich nur von dem Typen bestimmen? Das fand ich ein bisschen doof. Und habe aber noch gedacht, es wird dann interessant, wenn sie das erste Mal den Mund aufmacht und so. Und da, wo sie ja dann quasi wie von ihm gegen May eingesetzt wird, ist ja das erste Mal, wo sie sich ja leicht verraten fühlt.
Naja.
Und da dachte ich, so, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir sehen, ob sie eine eigene Agency, also eine eigene Handlungsmacht hat. Und ich finde dann auch in Folge 7, dass das, also ich fand das super, dass jetzt endlich sie auch gezeigt wird, wie sie eigene Entscheidungen trifft.
Und auch redet.
Ja, sie redet. Sie hat auch eigene Entscheidungen getroffen und es ist auch klar geworden, dass sie auch die Entscheidung getroffen hat, zu ihm zu halten, schon damals und jetzt wieder. Und jetzt haben sie ihr quasi wie eigene Handlungsmacht gegeben. Und das fand ich ganz cool. Und er sagte dann, Inara is not some object to be taken. Ja. Das ist quasi auch wieder so ein, sie ist nicht einfach diese Kriegerfrau, diese Waffe, die man einsetzen kann, sondern sie ist eine eigene Person mit eigener Handlungsmacht, die eigene Entscheidung trifft.
Genau.
Yay!
Und da lernt man auch, also der Bösewicht heißt ja Cassius. Also es gab eigentlich auch der Familienname, aber so wird der immer genannt, dass sie da doch wie so ein Team sein. Er ist eher der, der denkt und sie ist die, die kämpft.
Ja.
Und das fand ich noch interessant, dass da eben nicht nur so eine simple, er ist der Chef und sie folgt ihm einfach immer blind, sondern dass es hier schon gedacht ist, dass die wie sich ergänzen, auch wenn er dann doch offiziell der Chef ist. Aber er ist wie abhängig von ihr, dass es darum geht, ohne sie wäre er... hat doch meistens aufgeschmissen und er erklärt ja auch, dass er da diese Generäle von ihr umgebracht wurde, damit er dann aus dieser Suizidmission abhauen konnte. Und überhaupt finde ich da auch wieder, kommen da so Männlichkeitsbilder wieder mit rein, mit dem Bruder, der viel eher der Kämpfer ist und vom Vater eher geliebt wird, während er eben irgendwie Schande über die Familie bringt und ein Coward ist und so. Da wird, auch wenn es Aliens sind, werden da sehr typische Männlichkeitsbilder dargestellt. Ja. Meine, er ist ja dann trotzdem der Bösewicht, aber dann wird wie gesagt, hey, er macht es halt anders, aber ja, Backstabbing natürlich hat normalerweise eine eher negative Konnotation. Aber er ist ja trotzdem der Bösewicht. Ja?
Ich erstelle dir auch mal von vorne, keine auch. Sorge.
Und zusätzlich, ja, besser so. Also für die Situation.
Ich glaube auch, dass ziemlich eindeutig ist, wie unsere Sympathien auf der Bösewichte-Seite verteilt sind, ja, oder?
Das also, ist ja nicht alles gleich.
Ich finde die ziemlich cool, die beiden. Ich hoffe, dass sie noch irgendwo hinkommen. Also ich meine, die sind schlimm und furchtbar, aber was ich finde, es sind wieder mal tolle Bösewichte. Und für mich ist eindeutig, dass ich habe auf jeden Fall gehofft, dass er die Oberhand behält gegenüber seinem Bruder. Aber das andere, was ich in dem Zusammenhang dachte ich, meine, 70 Jahre in die Zukunft ist nicht so viel. Aber trotzdem dachte ich, oh mein Gott, wir sind in der Zukunft, wir sind im All und noch immer kämpfen wir gegen das Patriarchat.
Ja, so. Das wiederholt sich.
Es ist immer noch, oh, dachte ich so, das ist einfach der ultimative Bösewicht.
Ja, genau, bei dieser
so, der
Kultur von dieser Alien-Spezies ist wohl ganz stark auch auf Gewalt aufgebaut und dann noch mit dieser Familiengeschichte. Da kommt immer wieder das Gleiche, ja.
Ich hatte kurz nämlich die Hoffnung, als er sich da von seinem Bruder befreit, dass er sich auch von seinem Vater befreien will. Aber er sagte dann doch, oh, vielleicht werden wir jetzt, ja, vielleicht hilft uns das. Aber da, das wäre quasi mein Wunsch. Von mir aus können die so viel umgebracht werden, wie sie wollen, diese beiden Bösewichte, weil sie machen wirklich schlimme Dinge. Aber das wäre quasi wie mein Wunsch für deren Charakterentwicklung, dass sie sich noch frei machen von dieser Vaterfigur. Das wäre quasi
das
so. Das Ultimative.
Das kann noch kommen, ja. Würde passen.
Ja, das wäre ziemlich cool. Ich habe so ziemlich alles loswerden können, was ich loswerden wollte.
Für mich passt es auch so. Ich meine, wie es jetzt weitergeht, können wir eh noch nicht wissen. Wegen May, die da jetzt diese Leute findet, da das Mädchen ist jetzt als ältere Frau, die Prophezeiungen da gemalt hat. Das wird noch spannend. Finde ich cool, dass dort auch noch Menschen hat und so. Diese Art Resistance.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Da freuen wir uns, ja. Und das jetzt halt doch das meiste von... Ah ja, das Team war ja wie kurz fast alle zusammen, außer May. Jetzt sind sie ja doch wieder getrennt. Aber eben, es ist ja auch gut, dass sie diese Leute nicht einfach im Stich lassen. Also, genau, dass da nicht einfach vergessen wird, dass ja doch noch Menschen dort leben, die Probleme haben. Aber die Hoffnung ist ja, dass sie diese Zukunft ja im Allgemeinen verhindern. Dann ist ja nicht wieder egal. Aber ja, dass das nicht einfach übergangen wird, finde ich auch noch gut. Auch wenn es schade ist.
Ja, dafür müssten wir noch wissen, wie Daisy, also wie es tatsächlich, dazu, also ob das stimmt,
was da,
dass sie die Welt zerrissen hat.
Ich glaube auch nicht ganz. Und so. Ich glaube auch, dass das mehr Mythos ist, aber wir sehen es dann noch. Ja, das ist noch Spekulation.
Genau. Und wir werden leider nicht mehr wöchentlich Podcast machen können. Also wir hoffen, dass das nächste Mal jetzt nicht unbedingt wieder direkt 7 Folgen sind, sondern ein bisschen weniger. Aber bei uns wird es eher so, sich auf 2 wöchentlich oder einmal im Monat einpendeln. Mehr schaffen wir gerade nicht. Aber es ist schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir waren Ann-Sophie und
Nuria. Viel Spaß beim Seelenschauen.
Tschüss.
Ist es 11 oder 4?
Ja, ich glaube, es hat nicht extra. Fertig.